Und herzlich willkommen zu einem neuen Kurztrip von nah weit weg. Mein Name ist Melanie und im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich freue mich, dass du zum ersten Mal oder auch wieder mit mir unterwegs bist. Die winterlichen Temperaturen haben uns ja noch im Griff. Das draußen lockt hier und da bestimmt mit verschneiden Puderzuckerlandschaften, knirschendem Schnee unter den Schuhen und von der Kälte geröteten Nasen und beinahe menschenleeren Spots, die zur Hochsaison bestimmt so vollkommen überlaufen sind. Genau so ein Spot möchte ich dir heute vorstellen. Ich nehme dich nämlich mit nach Tyssa. Es wird ein aalglatter winterlicher Spaziergang durch ein einmaliges, gewaltiges, schroffes und beeindruckendes Felsenlabyrinth. Also Mütze auf, Handschuhe an und los geht's! Tyssa liegt kurz hinter der tschechischen Grenze hinter Bad Schandau, Schmilka und Renskow. Von Dresden aus beinahe ein Katzensprung. Ich glaube mich zu erinnern, dass wir, also meine Begleitung und ich, etwa eine Stunde über verschlungene und von Felswänden gesäumten Landstraßen gefahren sind. Die meiste Zeit haben wir tatsächlich aus Dresden heraus durch Pirna gebraucht. Dann hat man die Städte dann erstmal hinter sich gelassen, begrüßt einen die Natur. Im Sommer ist die grüne Weite für meine Augen eine echte Wohltat. Aber auch im Winter, wenn die Landschaft schneebedeckt ist und in gefrorener Stille steht, ist es für mich an dieser einen Stelle immer wieder dieser eine Moment, in dem mich die Vorfreude endgültig einnimmt. Kurz hinter Pirna, in einem kleinen Ort namens Krietschwitz, glaube ich heißt der so, geht es in einer langgezogenen Rechtskurve über einen kleinen Hügel. Lässt man seinen Blick da nach rechts schweifen, schaut man in ein weites, feldergesäumtes Tal, in dem wie mit dem Salzstreuer verteilt kleine Dörfer liegen. Ist man auf dem höchsten Punkt des Hügels, erstreckt sich vor allem die Sächsische Schweiz. Der Lilienstein, der Pfaffenstein und Königstein, das sind so die prägnantesten Landmarken, die den Blick sofort auf sich ziehen. Und ich liebe diesen Moment, wenn man dort mit dem Auto vorbeifährt. Ich feiere das immer, wenn ich nicht selber fahren muss. Wir sind, wie immer, in die sächsische oder böhmische Schweiz über die Landstraße angereist und haben ziemlich entspannt einen offiziellen Stellplatz fürs Fahrzeug gefunden. Gegenüber des Zugangs der Felsenwände gibt es einen kleinen Parkplatz. Ich stelle mir vor, dass der zur Hochsaison sehr gut frequentiert ist. Und man entrichtet dort eine Parkgebühr von 2 Euro. Und für den ganzen Tag ist das durchaus sehr günstig. Tatsächlich sind die Felswände, die auch als Labyrinth bezeichnet werden, bei Schnee und Frost auch sehr beliebt. Zumindest ließ die Menge der Fahrzeuge auf dem Parkplatz genau das irgendwie trotzdem vermuten. Es war nicht überlaufen, aber es war auch nicht menschenleer. Tyssa ist touristisch hervorragend erschlossen. Es gibt Restaurants, Souvenirshops, Naturlehrpfade und Infotafeln in verschiedenen Sprachen. Als Gast hat man also durchaus das Gefühl, willkommen zu sein. Der Ort ist klein und verschlafen, erlebt vom Tourismus. Das Wandergebiet an sich ist auch sehr, sehr gut erschlossen und ich bin mir sicher, man kann hier hervorragend Menschen aus dem Weg gehen, wenn man das möchte. Auf der anderen Seite kann man aber bestimmt auch genauso gut auf die Menschen zugehen, um Geschichten zu sammeln. Der Ort hat exakt 3 Sehenswürdigkeiten. Die 1786 erbaute Kirche der Heiligen Anna, eine einsturzgefährdete Kapelle und die Tyssa-Wende. Früher war Tyssa für seine Knopffabrik bekannt, heute ist das ein sehr gut erschlossenes Wander- und Klettergebiet. Übrigens diente der Ort auch als Drehkulisse für die Chroniken von Narnia, genau genommen für den König von Narnia. Ich kann's ja verstehen. Also die Kulisse ist wirklich speziell und das ausschließlich im Positiven. Als es dann tatsächlich soweit war und wir das Auto abgestellt haben und es darum ging, die Beine aus dem warmen Fahrzeug zu schwingen, um die Füße in die kalten Winterstiefel zu stecken, kostete mich das schon ein wenig Überwindung. Aber war man erstmal draußen, fühlte sich gar nicht mehr so kalt an. Immerhin bewegt man sich ja auch. Und wir waren warm angezogen. Wir folgten dem Hauptweg vorbei an einem alten, etwas morbide wirkenden Friedhof und hielten uns vorerst rechts. In diesem Fall war der rechte Weg, auch wirklich der rechte Weg. An dieser Stelle muss ich dann immer an den Seppel und den Kasper aus dem Räuber Hotzenplotz denken. Die beiden haben dem Räuber Hotzenplotz eine Falle stellen wollen und eine Kiste mit Sand gefüllt, um später der Spur folgen zu können, die der Sand hinterlassen hat, der aus der Kiste rausgerieselt ist. Der Räuber Hotzenplotz jedoch bemerkte den Schwindel und hat eine zweite Spur aus Sand gelegt. Der Kasper und der Seppel stehen dann irgendwann an dieser Kreuzung und fragen sich natürlich, welchen Weg sie nehmen sollen. Was, wenn der linke Weg der rechte ist, also der richtige Weg ist? Oder wenn eben doch der rechte Weg ist? Du siehst, worauf ich hinaus möchte. In unserem Fall, der rechte Weg war der richtige Weg. Und zeitweise fragten wir uns aber auch tatsächlich, ob wir überhaupt noch auf einem Weg waren. Die teilweise sehr schmalen Trampelpfade waren so mit Schnee bedeckt, der unter unseren Schuhen knirschte. Es waren keine weiteren Spuren vorhanden, die uns hätten einen Hinweis geben können. Hier und da fiel mit einem verhältnismäßig lauten Wusch der Schnee von den Bäumen und landete dann polternd und krumpelnd auf dem Boden. Tatsächlich schwiegen meine Begleitung und ich uns abschnittsweise auch einfach an und lauschten stattdessen unseren Gedanken und der Stille in uns. Ich schätze es auch sehr, wenn ich mit meiner Begleitung auf Natur genau das machen kann, wenn man sich nicht die ganze Zeit unterhält. Nach einigen stillen Momenten, in denen wir dem Weg parallel zu den steilen Felswänden gefolgt sind, erhob sich der Weg zu einem kurzen, aber steilen Anstieg. Trittsicherheit ist in dieser Jahreszeit hier absolut von Vorteil. Beinahe ärgerte ich mich, meine Schneeketten für die Wanderschuhe nicht eingepackt zu haben. Die kurze Steigung allerdings war schnell überwunden und wir konnten auf dem ersten Plateau Luft holen. Und gleichzeitig genossen wir den Aus- und Weitblick, der sich uns bot. Die großen Tüssa-Wände sind sehr, sehr kompakt. Es gibt viele kleine Plateaus, auf denen man rasten kann, den Ausblick genießen kann. Der Blick ins Dorf, das direkt unter den Felsen liegt, ist wirklich klein und schnuckelig und sehr verschlafen. Aus einigen Schornsteinen stieg Qualm und ließ mich an warmen Kakao oder an warmen Kamin denken. Schaut man in die Ferne, kann man die Landschaft Grenze zum Erzgebirge ganz gut erkennen. Natürlich bei optimalen Wetterbedingungen. Ein Fernglas vereinfacht die ganze Sache auch nochmal ungemein. Hatte ich an diesem Tag natürlich wieder nicht dabei. Irgendwie wie immer. Der höchste Punkt der Tüssa-Wände liegt bei etwa 30 Metern. Insgesamt liegen die Tüssa-Wände bei 600 Meter über Normal Null und stehen natürlich unter Naturschutz. Wie in der Sächsischen Schweiz gibt es auch in der Böhmischen Schweiz sehr, sehr viele Stufen. Und wie das im Winter auch so ist, Schnee und teilweise dicke Eisschichten auf den Wegen und Stufen machten diesen Ausflug sehr, sehr abenteuerlich. Bäume und Geländer gaben hier auf jeden Fall schon mal Halt. Abschnittsweise haben wir uns tatsächlich auch sehr, sehr langsam bewegt. Auf einem Stück, da ging es wirklich erst eine Treppe runter und dann in einer Linkskurve bergab, habe ich mir so einen Popo-Gleiter oder so ein Kissen als Puffer gewünscht. Es war wirklich unglaublich glatt. Aber es ging alles gut. Wir lachten herzhaft, als wir uns gegenseitig dabei beobachtet haben, wie wir wie Enten über die glatten Flächen gewatschelt sind. Nach einem weiteren rutschigen Abstieg und einigen Windungen durch das Labyrinth Meer fanden wir eine Art Felsenhof, der mich an den Innenhof einer Burg erinnert hat. Das ist so ein fast ganzheitliches Fantasy-Feeling. Da hat nur noch der Drache gefehlt, der sich um einen der Felsen windet. Meine Begleitung hatte aber auch dafür etwas dabei. In Lego-Männchen erzählte die spontan erfundene Geschichte von der Suche des goldenen Dracheneis. Ich hoffe, ich habe die Bilder noch. Wenn ich sie habe, poste ich sie definitiv auf Instagram, mit seinem Einverständnis natürlich. Danke an dieser Stelle. Auf im Kopf Weltenbummlerin könnt ihr euch die Bilder dann auch anschauen. Wenn man an diesem Ort nach Schätzen sucht, kann man auch nach einer Sage suchen und man wird selbstverständlich ebenfalls fündig. Passenderweise geht es natürlich um einen Kobold und einen verlorenen Schatz.
Die Sage über den französischen Adligen Lédécaen und den bösen Wichtel. Im Zeitalter der französischen Revolution floh ein Adliger namens Lédécaen aus Frankreich. In die Tessaer Wände kam er zufällig. Er brachte einen großen Schatz mit. Es soll ein Familienschatz gewesen sein. Er vergrub den Schatz in den Wänden und nach kurzer Zeit wollte er den Schatz wieder aufgraben. Aber in dem Felsenlabyrinth fand er den Schatz nie wieder. Er suchte ihn lange Jahre, aber konnte ihn nicht finden. Der Arme wurde davon verrückt. Dann solle er, um nicht vor Hunger zu sterben, den Bauern kostenlos das Vieh heilen. Die Sage erzählt, dass die bösen Wichtel den Schatz bewachen. Derjenige, der den Schatz suchen wird, der wird von den Wichteln das wahnhafte Gewürz in die Hosentasche bekommen und nie wieder den Weg aus dem Felsenlabyrinth finden wird. Auch darum sollte man sich in Acht nehmen und sich nur an den markierten Steigen halten. Man kann es nie wissen.
Uns streute kein Kobold verwunschenes Pulver in die Taschen und wir stießen auch auf keinen Schatz. Stattdessen fanden wir uns auf einmal vor einem Kassenhäuschen wieder. Wir waren kurz überrascht, dann aber auch irgendwie nicht weiter erstaunt. Man zahlt Eintritt in die Tüsserwände wohl saisonal. Da wir im Winter da waren, genossen wir die Felswände quasi kostenfrei. Der Eintritt beläuft sich wohl auf zwischen 1 bis 3 Euro für Kinder und Erwachsene und ist zwischen Mai und Oktober, glaube ich, zu entrichten. Zumindest haben wir das so mit unseren kaum vorhandenen Sprachkenntnissen interpretiert. Also alle Angaben ohne Gewähr. Checkt das nochmal, bevor ihr dahin fahrt. Und wenn es etwas Großes gibt, gibt es ja meistens auch etwas Kleines. Wie sollte es auch anders sein, ne? Die kleinen Tüsserwände liegen linksseitig des Ortes Tüsser. Die sind zerklüfteter und viel, viel kompakter als die großen Tüsserwände. Außerdem sind sie etwas niedriger und man kann nur auf einzelne Felsnadeln und Plateaus gehen. Viel öfter läuft man hier zwischen den Schluchten entlang und deckt von Erosionen erschaffene Höhlen und Durchgänge. Die typischen Spuren der Verwitterung im Sandstein haben Sanduhren und Waben geformt. Angst vorm Verlaufen muss man übrigens nicht haben. Sollte man das Gefühl haben, im Kreis zu laufen und die Orientierung zu verlieren, die Felsen sind nummeriert. Ein Naturlehrpfad führt in Form einer Acht auch durch die Felswände. Und ich glaube, unsere Acht sah etwas wilder aus. Wir liefen, wie uns die Nase gewachsen war, und krochen in jede Ecke. Ein Felsen fiel mir besonders auf. Der Felsen bildet so eine Art mannshohes Tor, durch das man auch durchgehen kann. Es ist relativ breit und mich erinnert es so ein wenig an ein Herz. Gemeinsam mit dem nebenstehenden Felsen sieht es aber auch aus wie ein Elefant, der mit seinem Rüssel nach Wasser im Boden sucht. Dieser Fels mit diesem Durchgang heißt auch noch Umriss von Afrika. Also soweit war ich da mit meiner Interpretation oder mit dem, was ich da erkannt habe, gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Andere Felsen tragen Namen wie der Steinpilz, die Schildkröte oder der Doggenturm oder Januskopf. Schaut man genauer hin, erkennt man hier tatsächlich eine sehr große Nase mit sehr hervorstehenden Augenbrauen. Die Bilder zeige ich euch auch auf meinem Instagram-Account im Kopf Weltenbummlerin. Diese teilweise sehr eigenwilligen Anmutungen sind natürlich auch Nährboden für Sagen und Legenden. Eine habt ihr schon gehört und laut einer anderen Sage soll es in diesen Felsen eine verzauberte Stadt geben oder soll eine verzauberte Stadt darstellen. Die Einwohner seien durch ein Zauber in Stein verwandelt worden und in mondlosen Nächten sollen die Stimmen durch die Schluchten hallen. Eine dritte Sage berichtet von einer weißen Frau. Es gibt natürlich immer eine Geschichte mit einer weißen Frau. Diese soll einsam durch die Wälder gewandert sein und im Gegensatz zu anderen weißen Frauen ist diese aber gut gesonnen. Verirrten Wandernden soll sie helfen, wieder auf den rechten Weg zu finden. Und sobald man diesen Weg gefunden hat und sich der Gerettete bedanken möchte, verschwindet die weiße Frau allerdings. An verschiedenen Punkten im Labyrinth und auf den Aussichtspunkten sind auch sehr kunstvoll geschnitzte Holztafeln zu sehen. Auch sie erzählen auf Tschechisch und Deutsch einige Sagen. Auch von anderen Gegebenheiten wird berichtet. Mehr als einmal wurde geschildert, wie unachtsame, spielende Kinder in die Tiefe gestürzt sind. Sie dienen gleichzeitig also auch als Warnung, auf den gefestigten Wegen zu bleiben und sich nicht zu weit hinauszulehnen. Nachdem wir jeden Winkel erkundet haben, uns gut festgehalten haben und der wärmende Tee aus der Thermoskanne ausgetrunken war und wir beinahe aussahen wie die Eiszapfen an den Felsen, machten wir uns dann doch zurück auf den Weg zum Auto. Noch einmal genossen wir das Knirschen des Schnees unter unseren Schuhen, die Ruhe und die klirrend kalte Luft. Sobald die Heizung im Auto Temperatur hatte, begannen die von der Kälte geröteten Hände und Wangen so zu kribbeln. Ein wohliges Gefühl der Zufriedenheit hat mich erfüllt. Ganz insgeheim und nur für mich beschloss ich, das wird nicht mein letzter Besuch an den Tyssaarwänden gewesen sein. Lass mich die Folge nochmal zusammenfassen, bevor ich dich aus diesem Kurztrip tatsächlich schon entlasse. Im Winter sind die Tyssaarwände oft von einer dichten Schneeschicht bedeckt. Die schroffen Sandsteinformationen sind dadurch besonders kontrastreich. Das Knirschen des Schnees, die Stille und die klare Luft verstärken genau diese mystische Atmosphäre. Und mit etwas Glück entdeckst du Eiszapfen, Frostkristalle, die sich an den Felsen bilden. Wenn nicht, es gibt so viel zu entdecken, dass es so oder so jede Menge zu sehen gibt. Ob als Wintermärchen oder als kleines Familienabenteuer im Sommer, die Tyssaarwände sind ein besonderer Ort und definitiv einen Ausflug wert. Schnapp dir also deine Mütze und Handschuhe, wenn du in den nächsten Tagen noch aufbrechen solltest. Und ansonsten, hab einfach Spaß und wer weiß, vielleicht begegnest du ja der netten weißen Frau, die dich aus dem Felsenlabyrinth wieder befreit. Die Impression habe ich dir, wie gesagt, auf meinem Instagram-Feed im Kopf Weltenbummlerin zusammengefasst. Ich freue mich, wenn du dort vorbeischaust und mir auch vielleicht das ein oder andere Herz da lässt. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hörst auch demnächst wieder rein. Dann nehme ich dich nochmal mit auf einen Kurztrip und es geht in den Kurort und das Staatsbad Bad Elster in der nächsten Folge. Was ich dort erlebt habe auf meinem ersten Mini-Städtetrip, wie es mir ergangen ist, erzähle ich dir entweder in der kommenden Woche oder in der übernächsten Woche. Da muss ich gucken, wie die Realität mit mir gnädig ist und ob ich Zeit habe, die Folge aufzunehmen. Bis dahin, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und denk dran, das nächste Abenteuer wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Bis bald!